Ja, an oberster Stelle stand da damals einfach, dass ich nicht wusste, ob ich jetzt wirklich daheim den Betrieb weitermache oder irgendwo dann in eine Firma einsteige. Deswegen habe ich mich dann auch erstmal für ein Studium entschieden, weil da stehen dir einfach mehr Türen offen.
Die Inhalte des Podcasts dienen der allgemeinen Information und sind keine fachliche oder rechtliche Beratung. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sehen und Hören. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Wir sind zusammen mit Christiane Fuchs und ja, wir kennen uns eigentlich schon recht lange, würde ich sagen. Ich glaube, über Snapchat sogar noch über diese Zeit. Ja. Und ja, du bist super aktiv als, ich sag mal, landwirtschaftliche Influencerin, aber auch eben halt wirklich mit super fachlichen Einblicken über den betrieblichen Alltag. Von daher freut es mich, dass wir heute zusammen im Gespräch sind. Wir reden ein bisschen über dich, über euren Betrieb, aber natürlich auch über das, was du jetzt hauptsächlich machst, nämlich das landwirtschaftliche Studium und ja über alle Themen und Fragen, die damit eigentlich einhergehen. Und ja, von daher danke, dass du dir die Zeit nimmst und schön, dass du dabei bist.
Schön, dass ich dabei sein darf.
Christiane, von wo, um mal die erste Einordnung irgendwie zu haben, von wo bist du denn jetzt zugeschaltet?
Ich bin von zu Hause gerade. Wir haben noch Semesterferien. Nächste Woche geht's dann mit der Schule wieder weiter. Mit der, ich sage jetzt mal, mit dem letzten Semester. Dann bin ich so ziemlich auf der Zielgerade, dass ich nächstes Jahr dann im Januar, Februar endlich fertig bin. Und sonst momentan steht halt so einiges noch bei uns auf dem Betrieb an. Deswegen bin ich von zu Hause jetzt hierher geschalten.
Immer wenn ich deinen Social Media Auftritt verfolge, du heißt ja Agrarfuchs, richtig, der Benutzername. Mhm. Also da auf jeden Fall schon mal die Empfehlung, auch an alle, die jetzt eingeschaltet haben, da mal zu folgen. Dann bin ich immer wieder überrascht und denke so, wow, diese Kultur haben die auch noch im Anbau und das machen die auch noch. Also es scheint so, als hätte ich einen unglaublich vielseitigen Betrieb. Vielleicht kannst du uns einfach mal abholen und mal schildern, was ihr alles so im Anbau habt.
Ja, also wir sind zu Hause ein Familienbetrieb. Hier hilft jeder mit. Mama, meine Schwester, hauptsächlich mein Papa, der leitet ja den Betrieb und ich. Sonst haben wir zwei Saisonarbeitskräfte, die brauchen wir auch hauptsächlich zum Kartoffeln sortieren, Zwiebel sortieren, dann für die Handarbeit in Weinbergen, weil wie gesagt, wir bauen relativ viele Kulturen an, wir sind übers ganze Jahr beschäftigt, wir haben immer Arbeit und dazu zählen hauptsächlich unsere Sonderkulturen. Darauf sind wir auch spezialisiert, wir sind hier bei uns in der Vorderpfalz, ist das Frühkartoffelanbaugebiet, bekannt dafür. Es gibt in ganz Deutschland kein früheres Gebiet, das Kartoffeln liefern kann, als hier bei uns in der Vorderpfalz. Ja, außer Kartoffeln bauen wir natürlich auch noch Zwiebeln an. Wir haben noch Zuckerrüben im Anbau, dann noch Getreide, sprich Hartweizen, Durum, Winterweizen und Sommergerste. Dieses Jahr hatten wir auch noch Raps und Körnermais. Das fliegt aber nächstes Jahr, sage ich jetzt mal, aus unserer Fruchtfolge raus, weil es einfach nicht reinpasst. Genau. Dann machen wir lieber ein bisschen mehr Durum, Winterweizen. Das passt einfach besser und wird halt auch nicht so spät geerntet dann, wie zum Beispiel der Körnermais.
Wie vermarktet ihr die ganzen Kulturen? Also ich meine, ich stelle es mir einfach nicht so einfach vor, weil es natürlich ja unglaublich viele verschiedene Sachen sind. Geht das alles über einen Handel, Genossenschaft oder wie seid ihr da aufgestellt?
Also das meiste geht über einen Großhandel. Da haben wir sehr viel im Umkreis bei uns. Also Helmer ist auch vertreten in Sittesen in Niedersachsen oben im Norden. Ist bei uns jetzt Südwest, wurde letztes Jahr übernommen. Dann haben wir auch noch Raiffeisen mit dabei, aber auch viel, was wir über unseren Hofladen, über die Direktvermarktung, ich sage jetzt mal, an die Käufer vermarkten, genau.
Spannend, spannend. Und für dich war eigentlich schon immer auch klar, dass du da in der Landwirtschaft bleiben möchtest. War das für dich immer schon eine Entscheidung, die feststand oder hat sich das erst entwickelt über die Jahre?
Ja, also bei mir stand es schon immer fest, dass ich irgendwann mal irgendwas mit Landwirtschaft mache. Ich bin von klein auf immer mit dabei gewesen. Ich habe beim Papa, da war ich schon 5, 6 Jahre alt, habe ich links auf dem Traktorsitz gesessen. Wenn ich dann müde wurde, habe ich mich da zwischen die alten Traktor und da, wo die Bremse damals war, gibt es ja mittlerweile nicht mehr, da habe ich immer drin gelegen und geschlafen. Also ich war immer mit dabei. Und es stand zwar fest, dass ich irgendwas machen will mit Landwirtschaft, aber nach dem Abitur war ich mir nicht ganz schlüssig, ob ich daheim den Betrieb übernehme oder vielleicht eventuell doch in die Industrie gehe oder irgendwelche Saatgutfirmen, weil überall werden, ich sage jetzt mal, Praktiker gesucht, die in der Landwirtschaft tätig sind. Aber dass ich dann irgendwann mal daheim wirklich den Betrieb übernehme, das stand noch nie so wirklich dann nach dem Abitur zur Debatte.
Wie es für dich nach dem Abitur weiterging, da reden wir sofort drüber. Aber um erstmal deine Vorstellung nochmal abzurunden, habe ich ein paar Oder-Fragen vorbereitet. Den muss ich jeder unserer Gäste einmal stellen. Und ich würde dich bitten, die einmal kurz zu beantworten und auch sagen, warum du dich für das eine oder das andere entscheidest. Die erste Frage wäre, ist dir lieber zu kalt oder zu warm?
Also ich bevorzuge das goldene Mittel, weil zu warm, ich meine, ich bin es ja gewohnt mittlerweile, wir ackern ja im Hochsommer draußen, wenn Kartoffeln ausgemacht werden, aber zu warm ist nicht so schön und zu kalt, ja. Wir fahren viel in Skiurlaub, aber zu kalt soll es dann auch nicht sein.
Ich würde sagen, bei mir ist es tendenziell, also frieren kann ich nicht gut haben. Also ich würde schon sagen, dass ich lieber tendenziell eher ein bisschen schwitze, als dass ich friere. Lieber Vintage-Style oder lieber neu?
Ich denke lieber eher neu. Weil, ich sage jetzt mal so, altmodisch bin ich jetzt auch nicht eingestellt, sondern eher das Neumoderne, ja.
Ja. Ich finde, das kommt natürlich auch mal so ein bisschen auch natürlich darauf an. Das ist immer eine gute Antwort auf jede Frage. Aber so, was so Kamera und so Sachen angeht, da finde ich tatsächlich im Moment ist ganz cool, auch mal wieder Fotos auf Rolle zu machen, weil der Look einfach irgendwie so besonders ist. Das ist vielleicht auch ein bisschen echter, als irgendwie einen Instagram-Filter drüber zu legen. Aber wenn es um technische Sachen geht und natürlich auch den technischen Fortschritt, gerade in der Landwirtschaft, im Ackerbau oder so, dann ist natürlich, ja, ich sag mal, dann nützt es halt nichts, wenn irgendwie der Trecker irgendwie vintage aussieht und man irgendwie abends total gerädert von der Maschine absteigt und, keine Ahnung, nicht mehr genau gesehen hat, wo man überhaupt herfährt. Also ich denke, da hat die neue Technik dann schon Vorteile.
Ja, vor allem, wenn es um die Vorderachsfederung geht. Früher waren ja die ganzen Schlepper, da gab es noch keine Vorderachsfederung, kein Lenksystem. Also ich denke, da geht jeder Richtung neumodern.
Da machen die Entwicklungsschritte schon Sinn. Lieber Weihnachten oder lieber Ostern?
Ich denke lieber Weihnachten, weil das ist bei uns, wir feiern dann 3 Tage wirklich vom 24. bis zum 26. Und das ist bei uns eine Festlichkeit, da ist die komplette Familie zusammen und wir haben ja sowieso so wenig Zeit in der Landwirtschaft und da sind wir eigentlich froh um jedes Fest, wo wir dann zusammensitzen, ja.
Ich finde halt auch, man ist das ganze Jahr so am Hustlen irgendwie und stürzt sich von einem Projekt ins andere und draußen auf dem Feld ist bei euch ja irgendwie das ganze Jahr über Vollgas. Ja, und ich finde gerade Weihnachten, da fährt alles so runter. Ostern, da hat man doch immer noch viel drumherum. Und Weihnachten ist ja schon so die besinnliche Zeit, sagt man immer. Es ist kalt, gemütlich, es gibt Glühwein, also viele schöne Sachen, die es irgendwie gemütlich machen. Also bin ich da auch eher, freue mich tatsächlich auch schon auf Weihnachten. Es ist jetzt, man möchte es noch gar nicht sagen, irgendwie so im September, wo wir jetzt aufnehmen. Wir haben jetzt den 29. September. Und ja, aber es gibt schon Lebkuchen. Es gibt schon alle Weihnachtssachen, die stehen schon palettenweise in den Supermärkten. Also wenn das schon soweit ist, dann kann man sich schon auf Weihnachten einstellen eigentlich.
Vor allem, wenn man morgens um 6, 7 mal draußen unterwegs ist. Bei uns ist jetzt die Zuckerrübenernte voll im Rollen. Da sieht man auch schön, wie es draußen rötlich ist am Himmel. Und da hat die Oma früher immer gesagt, ja, eben ist das Christkind dabei, Lebkuchen und Plätzchen zu backen. Und das ist so die Zeit, da merkt man schon, es geht Richtung Weihnachten.
Genau, stimmt. Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Und für mich ist es natürlich jetzt auch eigentlich die schönste Zeit, um auch Aufnahmen zu machen. Also das finde ich auch, dass eigentlich für mich als Filmmacher könnte eigentlich das ganze Jahr Herbst sein. Da würden die schönsten Filme entstehen. Du hast gesagt, du warst nach dem Abi nicht ganz sicher, wie es für dich weitergeht, ob irgendwie direkt in irgendwie eher betrieblich oder eher irgendwie vielleicht auch in die Industrie. Für was hast du dich denn entschieden? Also wie ging es für dich weiter?
Ich habe mich als erstes für ein Studium entschieden. Dazwischen, weil bei uns in Rheinland-Pfalz ist ja im März sind ja die mündlichen Prüfungen und dann ist sozusagen erstmal fertig. Dann hast du ein halbes Jahr, bis dann das Studium anfängt und ich wollte es auf jeden Fall nicht nutzen, um die Füße hochzulegen, sondern ich war dann als Demofahrerin für John Deere, für Depp und Stücker unterwegs. Dann habe ich daheim auf dem Betrieb geholfen bei der Haupternte und habe dann halt so nebenbei für Agrar heute, sage ich mir jetzt mal, Praxisberichte von unserem eigenen Betrieb geschrieben, dass ich einfach nicht meinen Eltern auf der Pelle liege, sondern dass ich auch schon mal mein eigenes Geld verdiene und so ein bisschen der erste Schritt in die Selbstständigkeit. Und das hat mir dann aber auch gezeigt, am Anfang vom Studium dann, dass das wirklich meine Herzensangelegenheit ist, dass das das ist, was mir einfach Spaß macht. Und das hat mich dann so ein bisschen bestärkt. Noch habe ich nicht gewusst, ob ich den Betrieb wirklich übernehme, aber das hat sich jetzt im Laufe des Studiums wirklich dazu entwickelt. Auch daheim, weil mein Vater, ich meine, jeder Betrieb, jeder Kleine hat mal klein angefangen und wächst dann immer stetig. Und wir wachsen halt auch mit den Kulturen. Wir haben zum Beispiel zu Hause noch ein Gewächshaus mit Tomaten und Gurken für die Direktvermarktung. Da ist halt immer Arbeit da. Und das hat mir dann auch so ein bisschen gezeigt, der Beruf ist sehr vielfältig. Und wenn ich jetzt in die Industrie gehe, das ist so ein Tagesablauf, den kannst du eigentlich schon vorhersehen. Und hier bei uns in der Landwirtschaft gibt es jeden Tag was Neues. Das ist einfach, du kannst planen, aber du musst nicht, weil es kommt eh immer anders da, als man denkt.
Du sprichst es an, es ist ein unglaublich facettenreicher Beruf, der dahingehend natürlich auch von dem fachlichen Know-how und vor allem auch, wenn du eben halt darüber lebst, überlegst, so einen Betrieb zu übernehmen, ist es ja auch wahnsinnig anspruchsvoll. Also das ist ja auch für mich zum Beispiel auch ein Aspekt gewesen, warum ich gesagt habe, ich möchte mich, habe mich für ein Studium entschieden, weil ich halt eben gemerkt habe, in der Ausbildung, die Landwirtschaft, da gibt es so viele Details mit, also Züchtung, Wirkmechanismen im Bereich Pflanzenschutz, in der Tierhaltung, also so super facettenreich, und da wollte ich einfach viel mehr Details erfahren und viel mehr Hintergrundwissen mir auch irgendwie aneignen. Was war für dich so ein bisschen am Ende der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, okay, ich mache vielleicht jetzt nicht irgendwie meinen Weg auf der Meisterschule oder auf der Fachschule, sondern ich gehe jetzt ganz explizit auch wirklich den Weg des Studiums?
Ja, an oberster Stelle stand da damals einfach, dass ich nicht wusste, ob ich jetzt wirklich daheim den Betrieb weitermache oder irgendwo dann in eine Firma einsteige. Deswegen habe ich mich dann auch erstmal für ein Studium entschieden, weil da stehen dir einfach mehr Türen offen. Du hast mehr, ich sage jetzt mal, mehr Bereiche, die ein Studium abdecken kann. Und ich habe bis jetzt gar nichts bereut. Also ich bin ganz froh drum, dass ich das Studium auch gemacht habe, weil wir haben so viele gute Professoren, Dozenten, und das ist Wahnsinn, was man da lernt, auch aus der Praxis. Und ich bin auch froh, dass ich in Triesdorf bin, weil für mich könnte es gar nicht praxisorientierter sein. Also es ist echt Wahnsinn, was wir für Versuche machen, ob es mit Technik ist, ob es im Versuchswesen Pflanzenbau ist. Also es ist Wahnsinn. Du lernst jedes Jahr eigentlich wieder was Neues dazu.
Es gibt eine große Anzahl an Hochschulen zur Auswahl, an denen man Landwirtschaft studieren kann. Für welche man sich entscheidet, ist eigentlich eine individuelle Fragestellung. Es ist abhängig vom inhaltlichen Schwerpunkt, vom Standort, von der Infrastruktur, davon, ob man einen bestimmten Professor haben möchte, der einfach in einem Themengebiet ein besonderer Experte ist. Vielleicht auch davon, wo Leute hingehen, die man vom Abi oder von der Ausbildung kennt. Und als Einordnung und Hilfestellung gibt es von Topagra ein Hochschulranking, wo man sich genau darüber nochmal informieren kann. In diesem Hochschulranking wird unterschieden zwischen Pflanzenproduktion, Tierproduktion, Agrarökonomie und Landtechnik. Und da schneiden die Hochschulen unterschiedlich ab. Wenn man im Bereich der Pflanzenproduktion schaut, gibt es noch die Hochschule Kiel und Neubrandenburg, die sehr gut bewertet wurden von Studenten. In der Agrarökonomie stechen auch Rhein-Stefan und Linz heraus. In der Landtechnik auch Neubrandenburg, Nürtingen. Und so sieht man auch, dass jede Hochschule ein Stück weit individuelle Schwerpunkte legt. Christiane selber studiert in Triesdorf, weshalb diese Hochschule in dieser Podcast-Folge tendenziell einmal öfter genannt wird. Ich muss sagen, Triesdorf hat natürlich auch, also war schon immer ein guter Standort. Ich finde aber auch gerade in den letzten Jahren unglaublich viel auch investiert, also im Bereich Landtechnik, aber auch im Bereich Tierhaltung. Ich habe mich im Vorfeld mal schlau gemacht, habe mir mal das Agrarhochschulranking angeschaut. Ich weiß ja, dass du in Triesdorf unterwegs bist, und da ist es so, dass ihr gerade im Bereich Pflanzenbau, also insgesamt im Gesamtvergleich Fachschulen und Universitäten einbezogen, seid ihr sehr, sehr gut bewertet worden. Aber gerade im Bereich Pflanzenbau seid ihr unter den Top 3. Ist das für dich auch irgendwie ein Kriterium oder auch ein Schwerpunkt, den du auch belegst in Triesdorf?
Also ich habe Schwerpunkt Pflanze beim Herr Bauer gewählt. Das habe ich ganz einfach gemacht, weil er hat wirklich wahnsinnig Erfahrung. Er hat zu Hause einen Betrieb und er gibt uns auch wirklich alle Details weiter. Er sagt uns sofort, worauf zu achten ist am Anfang vom Jahr. Ja, zum Beispiel bei der Witterung. Man muss immer drauf achten. Es gibt neue Krankheiten, die sich entwickeln und. Und ich schreibe jetzt auch meine Bachelorarbeit zu einem besonderen Thema. Das war bei uns hier im Umkreis jetzt aktuell. Aber er steht da komplett hinter mir und hat gesagt, ja, das ist, man muss halt einfach die Problematiken sehen, die momentan den jungen Landwirten oder auch den älteren Landwirten, ist ja klar, bevorstehen. Und es ist, jeder, der eine Bachelorarbeit schreibt, der setzt sich mit Problematiken auseinander. Und gerade im Pflanzenbau gibt es enorm viele.
Gibt es denn irgendwie bestimmte Praktiken oder Technologien, die du als besonders vielversprechend wahrnimmst, auch die du jetzt aus dem Studium auch für deinen Betrieb mitnimmst?
Ja, also mir war das vorher nie so bekannt mit den Applikationskarten, dass man mittlerweile damit sehen kann, dass man danach düngen kann und gerade jetzt auch mit der Düngeverordnung, mit den ganzen roten Gebieten, gelben Gebieten. Ich denke, das ist wirklich eine gute Technologie, die jetzt halt auch auf dem Fortschritt ist. Momentan war es ja, ich sage jetzt mal, noch nicht so gut ausgebaut, aber es gibt immer mehr Betriebe, die jetzt da drauf setzen, was ich sehr, sehr gut finde, weil wir müssen umdenken, wir müssen nachhaltiger in der Landwirtschaft werden und dann sind diese Applikationskarten, ich denke, das ist wirklich eine gute Sache für die Zukunft, ja.
Welche Rolle kann man das irgendwie so ein bisschen greifbar machen? Nimm so digitale Technologien auch dann nachher für euch im Betrieb auch ein? Also wie viel Potenzial ist da? Also wie groß ist auch vielleicht sogar nicht mal den Hebel, den man damit irgendwie bei euch auch im Betrieb umsetzen kann?
Also ich sag jetzt mal, wir sind schon bei uns daheim relativ modern aufgestellt. Wir haben jetzt letztes Jahr einen neuen Düngerstreuer bekommen, der mit Section Control und auch mit Applikationskarten zu schalten geht. Das war so eher mein erster Schritt, weil mein Vater dann gefragt hat, ja Christiane, was denkst du, in welche Richtung sollen wir gehen, welche Marke und so weiter und so fort. Und ich sage jetzt mal in Triesdorf, du merkst, du hast alle Marken auf dem Gelände, du siehst die Unterschiede und dann fällt es einem eigentlich ganz einfach, dann sich zu entscheiden. Aber ich sage jetzt mal, es sind noch einige Schritte bei uns auf dem Betrieb zu tun, um noch nachhaltiger zu werden, aber es nimmt mittlerweile echt eine große Rolle ein.
Du bist jetzt im 7. Semester, hattest du mir im kurzen Vorgespräch einmal schon mal erwähnt. Was sind denn so die Punkte, wo du sagst, oder irgendwie vielleicht ein Schlüsselmoment, dass du sagst, das ist jetzt irgendwie was super Entscheidendes gewesen, was dich auch wirklich jetzt für deine spätere Zeit total prägt? Also gibt es da irgendwas Bestimmtes? Ich muss sagen, bei mir ist es jetzt 10 Jahre her, dass ich mit meinem Studium in Osnabrück angefangen habe. Ich komme mir total alt vor, wenn ich das sage. Und ich muss eigentlich immer an Grügo denken und da muss ich irgendwie jetzt so die Lanze für alle Osnabrücker brechen, die das, denke ich, auch jetzt irgendwie auch bestätigen werden, wenn sie das hören, weil man da einfach sehr viel über Kommunikation und eben auch zwischenmenschliche Kommunikation gesprochen hat und das ist irgendwas, was eigentlich im Alltag, in jedes Gespräch auch irgendwie meistens natürlich unbewusst einfließt, also das ist, viele outen sich dann immer so, wenn sie irgendwo bei einer Veranstaltung, in irgendeinem Meeting, irgendwelche Randgespräche, dann kommt direkt Störung haben Vorrang, dass man das erstmal aus dem Weg räumt, damit sich alle wieder auf das Thema fokussieren könnten. So unglaublich viele Kleinigkeiten, die mich bis heute eigentlich noch tagtäglich begleiten. Das ist irgendwie auch was, ja, was ich jetzt auch im Nachhinein so zu schätzen gelernt habe im Studium, dass man halt eben wirklich solche, ja, so eine grundlegende Bereicherung erfahren hat. Hattest du auch so einen Moment, kannst du da schon irgendwas sagen? Du bist jetzt natürlich noch mittendrin irgendwie. Ist vielleicht auch ein bisschen einfacher, wenn man es ein paar Jahre hinter sich hat. Aber vielleicht fällt dir ja was ein.
Ja, ich denke mal, es ist nicht nur ein Moment, sondern es sind bei uns mehrere Momente als Studenten. Gerade was du auch mit Kommunikation gesagt hast, das ist bei uns in Triesdorf. Ich glaube, der Campus, der lebt von Kommunikation unter Landwirten. Also wenn es da die Landwirtschaft an dem Campus nicht mehr geben würde, ich glaube, der wird fast aussterben. Weil gerade die Agrartechniker, die Landwirte, was die untereinander alles bereden, ich glaube, davon lebt auch das Studium so ein bisschen. Nicht nur von den ganzen Vorlesungen, den ganzen Praktiken, die wir noch haben. Es ist einfach die Kommunikation untereinander. Jeder hat einen anderen Betrieb, jeder ist anders da aufgestellt. Jeder hat andere Vorstellungen von der Zukunft, von den ganzen Technologien und gerade der Austausch hat, das ist einfach Wahnsinn. Davon lebt man eigentlich. Und wenn das mal nicht mehr ist, ich vermisse es eigentlich jetzt schon, das Beisammensitzen bei einem Bierchen und über die neuen GAP-Regelungen schwätzen, das ist einfach, das macht so Driesdorf, ich glaube, das aber nicht nur in Driesdorf so, sondern das macht eigentlich jede Uni oder Fachhochschule einfach aus, einfach der Austausch.
Und was viele auch sagen, man ist ja auch, Hochschulen oder Universitäten haben ja auch einen großen Einzugsbereich. Das heißt, man kann auch vielleicht tendenziell recht offen sprechen, weil sonst man ja schon mal irgendwie vielleicht das Gefühl hat, wenn man irgendwie auch vielleicht für seinen Betrieb über irgendein Projekt nachdenkt und ich sag mal, alle anderen kommen aus Nachbarorten, dann ist das vielleicht auch irgendwie ein Stück weit hier und da vielleicht nochmal so eine Hemmschwelle, weil man vielleicht irgendwie als Betrieb einfach einen eigenen Weg gehen möchte und das manchmal, ja, es ist ja schon auch irgendwie auch bereichernd, wenn aus vielen verschiedenen Regionen auch Leute zur Diskussion beitragen. Was würdest du denn angehenden StudentInnen mit auf den Weg geben, die jetzt vielleicht noch am Überlegen sind, ob sie studieren oder die jetzt, wenn sie diese Folge hören, kurz davor stehen, das erste Semester oder die Vorkurse anzutreten? Was würdest du denen mit auf den Weg geben?
Also ich würde vor allem auf den Weg geben, dass die sich eine Universität oder eine Fachhochschule aussuchen, die auch viel Praxisbezug hat. Ich habe auch lange überlegt, ob ich jetzt nach Bingen gehe oder ob ich nach Driesdorf gehe, weil Bingen ist gerade bei uns vor der Haustür in Mainz. Habe mich dann doch dagegen entschieden, weil einfach Driesdorf mit dem ganzen Versuchswesen einfach praxisorientierter ist. Und ich finde, wenn man gerade Landwirtschaft studiert, das ist ein sehr praxisorientierter, ich sag jetzt mal, Bereich. Und da sollte man auch gucken, dass es sehr praxisorientiert ist, weil ich sage jetzt mal, das Studium lebt nicht nur von den Vorlesungen, sondern wie wir eben schon gesagt haben, von dem Austausch und vor allem auch von Versuchen, Landmaschinenschule neben dran zu haben mit den neuen Techniken oder einen Stall gerade vor der Haustür für die Tierhalter unter uns. Also das ist schon, man muss sich da so ein bisschen vorher im Klaren werden. Man soll sich ja auch wohlfühlen an der Uni und ja, wenn das glaube ich nicht ist, dann kann man das Studium auch vergessen.
Gibt es irgendwas, was du rückwirkend anders machen würdest? Du hast jetzt schon im Prinzip die meiste Zeit des Studiums, auch wenn du es nicht gerne hören magst, hinter dir mit dem siebten Semester. Genau, was würdest du vielleicht heute anders angehen, wenn du jetzt nochmal dein erstes Semester hättest?
Ja, ich würde mich, glaube ich, eher ein bisschen mehr dahinter klemmen. Ich habe mit Corona angefangen zu studieren. Das war halt auch nicht ganz so einfach. Es haben auch viele aufgehört im ersten, zweiten Semester. Aber es war halt alles nicht vor Ort, sondern es war online. Es war wirklich nicht einfach. Es war nicht einfach für meine Eltern. Auch da noch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, Dampf unterm Bobbes zu machen, dass ich dann doch weitermache. Ja, es ist halt einfach, man muss sich schon hinter ein Studium dahinter klemmen. Und wenn dann daheim noch ein Betrieb ist, ja, bei mir war es halt so, ich bin mittwochs nach Hause gefahren, wenn ich donnerstags noch ein, zwei Vorlesungen hatte oder freitags noch eine. Das war halt manchmal nicht so von Vorteil. Einfach mehr dahinter klemmen. Auch wenn es schwer ist, mitten in der Saison dann nicht zu Hause zu sein, nicht helfen zu können. Aber es klappt ja schon irgendwie, also.
Ja, es gibt das, manchmal juckt es einem ja schon so ein bisschen unter den Finger. Und ich fand es manchmal ganz faszinierend, wenn auch so jetzt wie Silomaisernte, so eine Zeit, wie es jetzt gerade aktuell ist, dann merkt man schon manchmal so eine gewisse Unruhe in den Hörsaal und hat irgendwie jeder schon so gefühlt seinen Koffer mit in den Vorlesungssaal genommen, um sich den Umweg über die WG zu sparen. Und dann ging es eigentlich, ja, direkt so schnell es geht nach Hause. Wohnst du in einer WG da direkt in Driesdorf oder?
Ja, wir wohnen in der WG, also im ersten Semester. Ich habe ja niemanden gekannt dort und dann haben wir uns erstmal alle so ein bisschen angefreundet. Jeder hat so seine eigene, ich sage jetzt mal, seine eigenen vier Wände gehabt und dann hat sich das halt während dem Studium einfach so ergeben, dass wir so eine größere Gruppe wurden und wir wohnen da mittlerweile in einem Haus mit drei, ich glaube neun Zimmern insgesamt und ja. Es ist einfach ein schönes Miteinander, zusammen frühstücken, zusammen Abendessen, dann zusammen lernen, auch wenn es manchmal ein bisschen schwierig ist, aber es ist ein schönes Miteinander, ja.
Ja, ich habe auch die WG-Zeit immer sehr genossen. Ich hatte eigentlich so recht zwei recht konstante MitbewohnerInnen. Also einmal hatten wir eine Clique, die quasi auch direkt im, ja, so ein Freundeskreis, wir waren dann zu dritt, wir waren zusammen in einem Semester, das war natürlich zum Lernen und so mal total praktisch und zum Feiern hat man irgendwie alles gemeinsam gemacht. Und im Master hatte ich dann nochmal welche, die gerade angefangen haben, Landwirtschaft zu studieren. Einen habe ich erst gestern noch bei einem Vortrag wieder getroffen. Und ja, es ist einfach irgendwie auch eine besondere Verbindung, die man dann irgendwie am Ende immer nochmal untereinander behält. Und auch wenn man sich in Jahren wieder trifft, dann, ja, ich mache so zusammen wohnen, zusammen leben, das schweißt halt Leute nochmal ganz gut zusammen.
Und zum Beispiel, wir fahren jetzt zusammen alle auf die Agritechnik. Ja, das ist halt, das sind so Erlebnisse, ich glaube, die vergisst du so schnell nicht.
Ja. Ja, das ist auch, genau, es ist auch wichtig, sowas zu machen und sowas irgendwie auch am Leben zu halten. Jetzt bist du kurz vorm Abschluss des Studiums. Wie geht's denn für dich persönlich weiter? Wie geht's für den Betrieb weiter? Und was mich vor allem auch noch interessiert, die dritte Frage jetzt hintereinander weg, welche Veränderungen kommen denn wohl auch auf den Betrieb zu?
Ja, also ich habe mal vor, wenn ich jetzt nächstes Jahr, ich denke Februar, März wird es dann, wenn ich die Bachelorarbeit abgegeben habe, werde ich dann zu Hause einsteigen voll. Papa ist jetzt schon am Schmieden, wer welche Aufgaben übernimmt, weil das muss ja alles so ein bisschen gestaffelt sein. Die ganzen letzten Jahre war das immer so, dass ich für die Zwiebel und für die Zuckerrübenaussaat zuständig war, weil das alles immer mit den Kartoffeln zusammenkommt. Ist nicht immer so einfach und dann ist es eigentlich ganz gut, wenn jeder so seine, ich sag jetzt mal, Teilabschnitte hat, die er dann selber übernimmt. Und dann auch selber Verantwortung dann dafür auch trägt. Und für die Düngung bin dann auch ich zuständig. Papa macht Pflanzenschutz. Ich denke, dass das mal dann ab und zu gewechselt wird. Aber jeder kriegt dann so sein großes Aufgabenfeld. Bei Beregnen, also wir können ja bei uns hier in der Vorderpfalz noch beregnen, haben unsere eigenen Brunnen. Das ist auch so meine Hauptaufgabe, wenn es dann mal, ich sage jetzt mal im Vorsommer, relativ trocken bei uns wird. Ja. Das ist auch, nimmt viel Zeit in Anspruch. Dann bist du als manchmal bis um 12, bis um 1 auf dem Acker und guckst deiner Regenmaschine zu, wie sie, ich sage jetzt mal, künstlich Regen verteilt. Ist ja manchmal gut, manchmal schlecht, ne? Kann man so oder so sehen.
Hast du denn schon irgendein Projekt oder irgendeine Veränderung vor Augen, wo du einfach mal was anderes machen möchtest oder was anders machen möchtest im Betrieb?
Ja, ich habe tatsächlich nächstes Jahr ein neues Projekt am Start. Das ist jetzt halt geschuldet meiner Bachelorarbeit, die ich mit dem Zuckerrübenverband bei uns schreibe, mit dem Hessischen. Weil es gibt mittlerweile das Problem einfach mit der Glasflügelzikade, die in den Zuckerrüben SBR überträgt und jetzt seit 2-3 Jahren auch in den Kartoffeln des Stollbur. Und das ist bei uns hier im Umkreis ein ganz, ganz großes Problem, weil wenn da jetzt nichts gemacht wird und wenn wir keine Ergebnisse auf den Tisch legen können, kann man Chipskartoffelanbau und späte Kartoffeln hier bei uns im Umkreis komplett vergessen, weil es gibt lauter Gummiknollen. Die Glasflügelzikade sticht sozusagen die Stängel der Kartoffelpflanze an und die legt auch Nymphen in den Boden ab und die stechen dann sozusagen die Stängel von der Kartoffelpflanze an und dadurch gibt es lauter Gummiknollen. Die kann man nicht vermarkten, weil die einfach ineinander reinfallen. Wie die Flüssigkeit ist nicht mehr vorhanden und wie gesagt, kannst du nicht vermarkten. Und da gab es letztes Jahr schon verdammt viele Ausbußen, bis 50%. Und einfach Ertragsausfälle, das ist enorm. Und da ist jetzt halt nächstes Jahr dann ein Projekt, das ich sozusagen leiten muss, weil Papa hat dafür auf jeden Fall gar keine Zeit. Und das ist dann einfach so ein Versuchsacker, wo viele verschiedene Kartoffelsorten von verschiedenen Saatgutvermehrern dann bei uns auf dem Acker angepflanzt werden. Und um zu sehen dann einfach, welche Kartoffelsorte ist einfach stabiler und resistenter gegen die Glasflügelzikade. Genau.
So bleibt es dann auch nach dem Studium noch spannend. Und auch da wird man dann im betrieblichen Alltag, ja, immer noch neue Sachen dazu lernen. Christiane, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Wir sehen uns jetzt gerade nicht mehr. Die Technik hat jetzt aber super stabil gehalten und mitgemacht. Und ich denke, wir haben wirklich viele spannende Eindrücke darin nochmal bekommen, was man mit einem landwirtschaftlichen Studium machen kann. Es gibt natürlich immer verschiedene Möglichkeiten und Wege, die man einschlagen kann, mit allen Vor- und Nachteilen. Wir beide haben jetzt studiert, haben da auf jeden Fall gute Erfahrungen mitgemacht. Und ja, an alle, die zuhören, die können auch gerne mal auch mit uns in Verbindung treten und ihre Erfahrungen mit uns teilen.
Wenn ihr keine Informationen über den Feldrand hinaus verpassen wollt, dann folgt unserem Podcast, aktiviert die Glocke und schickt uns eure Anregungen an sh-podcast@bayer.com. Bis bald.